ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Die Wintersportsaison ist in den letzten Zügen und deshalb laufen wir auch in dieser Woche noch einmal heiß mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Und diese Saison läuft bei ihm so richtig super. Linus Strasser in der Form seines Lebens.
Jetzt bleibt dran! Gratuliere, Linus! Yes, come on! Es ist so stark! Halleluja! Das ist so gut! Ich sagte, der könnte es rennen. Master Lou, gut.
Sehr cool da unten. Sehr cool. Und
es wird so enden. Herrschaftszeiten nominal.
Strasser vorne. Jetzt wird's natürlich nochmal ganz knapp hier.
Jakobsen
oder Strasser.
Boah, fährt der noch da fast rein.
Es ist Strasser.
Linus Strasser gewinnt das erste Mal in seiner Karriere in Kitzbühel.
Es deutet sich wirklich ein sehr, sehr spektakuläres Finale an in Schladming. Eieiei, das ist jetzt echt nervenaufreibend für ihn.
Jawohl! Schau dir das an, Bernd!
Noch eine 100 hier vorne. Komm, Linus, auf geht's!
Schlau vorne den Teil.
Super Vorstellung!
Da, nichts passiert,
Bernd. Ganz vorsichtig. Hier so. Auch clever sein. Hoch dran, super!
Ja, bist du deppert!
Linus Strasser.
Das ist sein Rennen des Lebens, hey.
Linus Strasser.
Jetzt läuft zwar nix.
Schau. Komm. Unten sind
das ist durch. Das ist durch.
Komm.
Da! Das ist unglaublich.
Sensationell.
Das ist sensationell. Besto deppert.
Und damit herzlich willkommen, Linus Strasser.
Hallo, servus. Ja, Superstar. Haben wir jetzt zwar auch noch nicht gehört, aber freut mich natürlich.
Ich wollte gerade sagen, sieht man sich selber so? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Aber ja, es ist ja oft, jeder lebt in seiner eigenen Bubble. Und ist natürlich auch immer schön, dann so das Feedback von außen mitzukriegen, was man dann doch auch für einen Einfluss hat auf Leute, vor allem auf Kinder. Das ist natürlich schon was sehr Schönes.
Ja, du warst ja selber auch mal Kind. Du gehörtest mal zum Ski-Alpin-Nachwuchs und hast ja auch hochgeguckt auf die Großen. Wie ist das jetzt auf einmal, dieser Rollentausch, selber irgendwie so ein Vorbild zu sein?
Ist natürlich ein Stück weit Verantwortung, gar keine Frage. Aber nein, das gehört dazu und ich mache es auch gern. Und ich mache zum Beispiel jedes Jahr nach der Saison dieses Kids Camp, wo ich die besten Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer einlade. Die können sich qualifizieren und ich glaube, es sind die besten 8 Mädchen und 8 Jungs, die dann mit mir ein Wochenende in Sölden verbringen. Und das ist auch immer eine sehr, sehr schöne Zeit, weil, wie schon gesagt, du da dann auch so ein bisschen wieder ein Gefühl dafür bekommst, was du mit deinem Sport dann doch bei so Kindern auch bewirkst.
Wie würdest du dich selber als Trainer beschreiben? Bist du dann eher einer, der so ein bisschen die Leinen festzurrt, oder bist du ein netter Trainer? Mögen die dich?
Nee, ich finde, du musst vor allem mit Kindern dann immer so ein Mittelmaß finden. Es geht also vordergründlich natürlich mal um Spaß. Die müssen Spaß dabei haben, weil dann tun sich vor allem Kinder viel leichter mit Lernen, mit Aufpassen und so weiter. Aber es muss natürlich auch immer eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter sein. Und ich probiere ihnen Spaß zu vermitteln, aber gleichzeitig ihnen schon auch irgendwie mitzugeben, auf was es ankommt. Und ja, ihnen da so ein bisschen probieren, auch mal die Richtung vorzugeben. Und das ist vor allem Skifahren lernen. Also die können schon alle sehr, sehr gut Skifahren, so ist nicht. Aber ich sage immer zu ihnen, dass das muss am Schluss in Perfektion beherrscht werden. Und dann kommt auch vieles von allein. Und von daher so einen guten Mittelweg finden.
Das Wichtigste ist ja sowieso, die irgendwie am Ball zu halten, ne? Also gerade wenn die auch so Teenager werden, dann verlagern sich die Interessen ja so ein bisschen. Und dann die im Sport zu halten, ist, glaube ich, auch nochmal so eine schwierige Aufgabe. Wie war das bei dir?
Ja, ich habe das Glück, dass ich aus einer Familie komme, die generell schon sehr sportbegeistert ist, und meine Eltern, ich habe ja auch 3 Geschwister, meine Eltern haben mich und meine Geschwister wirklich alles machen lassen. Also ich habe im Sommer Fußball gespielt, Tennis gespielt, im Winter bin ich Ski gefahren, Und so ist meiner Meinung nach eigentlich so die beste sportliche Ausbildung, die du Kindern mitgeben kannst, ist wirklich, sie ganz breit aufzustellen. Vielfältigkeit ist da ein gutes Stichwort. Und weil so einfach wirklich motorisch, koordinativ wird da so viel ausgebildet und nicht nur auf eins verbohren. Das kommt früh genug, dass man sich dann, wenn es wirklich soweit ist oder man soweit kommt, dass man sich dann auf seinen Sport spezialisiert. Aber bis dahin wirklich breit aufstellen.
Ja, du hast gerade von dieser ganzheitlichen Ausbildung gesprochen. Ich glaube, der aktuelle Weltrekordhalter im Stabhochsprung, Mondo Duplantis aus Schweden mit 6,22 Meter, 6,23 Meter, der war früher, glaube ich, mal Kunstturner. Und das hilft ihm natürlich jetzt gerade enorm, in diesen Höhen da oben über die Stange zu kommen, ne?
Zum Beispiel, ja. Also, ja. Bestes Beispiel, ja. Besser gesagt.
Genau, Linus hat auch mal Stabhochsprung gemacht. Deswegen kannst du das nicht ganz.
Jetzt, tatsächlich? Ja. Nein. Ich habe es mal probiert mit dem Tim damals zusammen. Also mit dem Tim Lobinger, mit dem habe ich ja 3 Jahre lang trainiert. Und der hat mich dann auch so ein bisschen in die Welt der Leichtathletik reingeholt, was auch so Trainingsmethoden an sich anbelangt, was mega interessant war und mir auch jetzt wirklich sehr viel weiterhilft. Und irgendwann habe ich aber dann zum Tim gesagt, du, ist ja schön und gut, diese ganzen Trainingsmethoden, aber jetzt will ich auch mal wirklich Stab hochspringen. Und das haben wir dann gemacht. Natürlich in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Also es wurde keine Latte hingelegt, sondern nur eine Gummischnur gespannt und die extrem niedrig. Und ich muss sagen, es ist schwierig. Also ich würde sagen, ich bin schon jemand, der ein gewisses Bewegungsgefühl hat und alles. Und mir auch eigentlich nicht so schwer tue, wenn ich neue Sportarten das erste Mal ausprobiere. Aber Stabhochsprung ist sehr schwierig.
Das ist ja auch brutal, ne? Wenn sich dieser Stab einmal biegt, dann hast du ja gar keine Chance, wenn der sich wieder zurückbiegt. Also wenn der gerade ist, ne? Also diese Spannung.
Habe ich nicht geschafft. Also,
du bist quasi dann wie so ein Tarzaner drangehangen, wie an so einer Liane oder... Einmal so rüber
gerückt. Nee, eher wie einfach wenn man aus dem Wald ein Stück, also ein Ast oder einen Stock nimmt und über den einfach so drüber hieft. So war das eher. Also wenn man mit der Lupe hinschaut, dann hat sich der vielleicht ein bisschen gebogen, aber war weit weg davon, wie das ein Stabhochspringer macht.
Ja, das Gute ist ja, du bist ja nicht Stabhochspringer geworden, sondern einer der erfolgreichsten Ski-Alpinen Slalomfahrer. Zu Tim Lobinger muss man sagen, einer der ersten deutschen 6-Meter-Springer damals, Stabhochspringer und lange Zeit auch Athletiktrainer bei RB Leipzig. Leider verstorben an seiner schweren, schweren Krankheit, mit der er wirklich lange auch zu kämpfen hatte. Wie war das für dich damals, als diese Nachricht gekommen ist?
Mega traurig. War total hart. Ich habe zu der Zeit dann mit dem Tim nur mehr so sporadisch Kontakt gehabt, weil sich einfach unsere Wege auch so wieder so ein bisschen getrennt haben. Aber wir sind trotzdem in Kontakt geblieben. Und dann war... Was irgendwie dann auch nochmal sehr traurig war, dass ich ihn lange nicht mehr gesehen hatte und wir uns dann mal auf dem Frühstück treffen wollten. Meine kleine Tochter aber damals dann krank war und dann hat meine Frau und ich gesagt, du Tim, das ist glaube ich keine gute Idee, weil zu der Zeit der Tim schon nicht mehr so fit war. Und dann haben wir das auf wann anders verschoben, beziehungsweise dann kam auch die Saison dazwischen. Und wollte es nach der Saison machen, habe es aber dann leider nicht mehr geschafft. Aber trotzdem, der Tim ist für mich, das ist ein Mensch, der ist mir so krass in Erinnerung. Und ich habe bei mir in der Küche sein Sterbebild stehen und habe mir das eingerahmt. Und jedes Mal, wenn ich da hinschaue und mir das anschaue, dann muss ich schmunzeln, weil... Ja, dieser lustige, inspirierende Typ mir wirklich so extrem im Kopf noch ist.
Das sind halt eben einfach so Menschen, denen man begegnet und die man einfach nie wieder vergisst und die ja auch einen irgendwie fürs Leben dann prägen. Also was würdest du denn sagen, hast du aus dieser gemeinsamen Zeit, die ihr ja auch irgendwie miteinander trainiert habt, mitgenommen für dich? Also was konntest du von ihm lernen?
Also jetzt wirklich, wenn man es rein technisch betrachtet, ist einfach so diese... wie ich es vorhin gesagt habe, so in die Welt der Leichtathletik, die dann durfte ich eintauchen oder hat er mich so ein bisschen eingeführt und die schon nochmal ganz anders ist, wie jetzt die Ski-Alpinen, also wie wir trainieren. Bei uns ist ja eher so immer das Ding, dass wir haben 3 Monate, maximal 4 Monate Zeit im Sommer, wo wir wirklich wieder topfit werden können und ganz konstant an dem Training dranbleiben müssen oder können, bis es dann wieder zum Skifahren geht und dann tritt natürlich das wieder in den Hintergrund. Und auch wie Leichtathleten dann auf einen Wettkampf oder auf einen Höhepunkt hintrainieren, das kannte ich vorher so noch nicht. Und da hat er mir schon viel Erfahrung mitgegeben. Also auch so, wie soll ich sagen, die Ruhe, die ich dann für ein Konditionstraining auch habe, weil oftmals wird man dann so, trainiere ich auch genug, ist es auch das Richtige und so weiter. Und da hat mir der Tim wirklich wahnsinnig viel mitgegeben. Und menschlich, ja, ist der Tim wirklich jeder, der ihn kannte, ich glaube, wirklich selten so einen fröhlichen, positiven Menschen getroffen, der immer am Lachen war, der Mitte 40, Ende 40 ein Kindskopf war, also immer Kind geblieben, im Kopf auch, also viel gelacht mit ihm, sehr viel gelacht.
Ja, und mit einem Lächeln geht's, glaube ich, auch leichter durch diese Welt. Bevor wir jetzt gleich mit dir über deine sportliche Situation sprechen, haben wir aber noch etwas Tolles für euch zu Hause vorbereitet an den Endgeräten. Euch Wintersportfans. Eine Umfrage. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Wir wollen nämlich von euch wissen, was ihr von euren Wintersportstars hören wollt. Auch wenn Dino Strasser nicht hören möchte, dass er ein Wintersportstar ist. Welche Wünsche ihr an uns habt, aber auch was euch gut gefällt an unserem Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht, denn es sind schon einige gute Dinge von euch zusammengekommen. So, zu dir, Linus. Ne? Ab Samstag startet ihr ja in euer Weltcup-Finale in Saalbach-Hinkerklemm. Bis zum 24. März wird dann noch auf der WM-Strecke von 2025 um entscheidende Weltcup-Punkte gefightet für die großen oder kleinen Kristallkugeln. Dein größter Konkurrent Manuel Feller hat gesagt, lieber wäre es mir gewesen, wenn ich es drüben entschieden hätte. Damit meinte er die Absage des Slaloms in Kranjska Gora. Das Wetter, das hat er ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und dir leider auch einen Strich durch den eventuellen Gewinn der kleinen Kristallkugel. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen, als feststand, okay, Rennen abgesagt, keine Möglichkeit mehr auf den Sieg?
Ja, erstmal kann ich Manuel natürlich total nachvollziehen. Du willst natürlich als Sportler, willst du das ganz sauber klären über einen sportlichen Wettkampf, über den Wettkampf, der es dann entscheidet tatsächlich. Aber ich glaube, das ist nur sehr situativ, weil wenn man die ganze Saison anschaut, dann hat es der Manu über die ganze Saison entschieden. Und ich bin auch, soweit bin ich Realist, ich sage, die Chance wäre wahnsinnig klein gewesen. Und ich finde es auch gar nicht, oder ich habe es zum Zeitpunkt der Absage, auch jetzt, fand ich es nie schade um die Chance, die mir genommen worden ist, sondern eher um die Situation. Weil ich glaube, das hätte eine coole Situation für mich wie auch für Manu werden können. Einfach die Erfahrung. Ich habe noch 2 Rennen und ich weiß, ich muss eigentlich gewinnen. Also schlechtestenfalls einmal Zweiter und einmal gewinnen. Und ja, so musst du dann auch an den Start gehen. Und wie verhalte ich mich? Wie setze ich das um? Bringe ich es auf den Punkt? Und dann der Manuel auf der anderen Seite, der irgendwie nur punkten muss, ein paar Punkte noch braucht, dass es wirklich für sich entscheiden kann. Und das hätte natürlich eine Situation daraus entstehen können, die ja hätte eine coole Erfahrung werden können. Wobei ich natürlich auch sage, die Chance war sehr, sehr klein.
Aber du meinst halt eben diese Emotionen, die man dann ja auch damit verbindet, ne? Also diese Situation,
genau, alles.
Emotionen.
Also, du von Hoffnung über Angst, über Zweifel, über was alles mit reinspielt. Da hätten wir, ja, das ist ja das, worum es auch im Sport geht, für das man auch lebt als Sportler. Das sind genau diese Situationen. Und genau um die ist es einfach schade. Um die Chance war wahnsinnig gering. Ich bin mir auch zu 99,9% sicher, dass der Manuel das in Gran Scavora jetzt entschieden hätte. Aber trotzdem, der Sport schreibt verrückte Geschichten und ja, man weiß es natürlich nie. Aber im Endeffekt ja, brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß drüber trauern oder sonst was, weil es ist, wie es ist. Und ja, jetzt in Saalbach noch mal schauen, dass man das Beste rausholt und dann nächste Saison wieder.
Und du hättest vor dieser Saison wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass alle davon sprechen, dass es die beste Saison deiner Karriere ist. Würdest du selbst davon sprechen?
Doch, ist auf jeden Fall die beste Saison meiner Karriere und gar nicht so daran festgemacht, dass ich jetzt Kitzbühel und Schladming gewonnen habe, sondern eher die Konstanz und die Konkurrenzfähigkeit, weil das ist natürlich immer das Schwierigste, dass du über eine komplette Saison einfach die Konstanz hältst. Und bei uns ist es jetzt nicht so wie beim Schwimmen oder bei irgendwelchen Sportarten, wo die Gegebenheiten eigentlich immer gleich sind, sondern bei uns ist halt mit Hang, Schneebeschaffenheit, Präparation, Kurssetzung und so weiter, was alles dazu gehört, ist jedes Rennen unterschiedlich und zwar sehr unterschiedlich. Und dass du da halt immer wieder performst und immer wieder um den Sieg mitfährst, das ist das Schwierige. Und das ist mir heuer ausgesprochen gut gelungen. Und von daher würde ich, aufgrund dessen würde ich von der besten Saison reden. Ja.
Ja, du hast jetzt 5 Einzel-Weltcup-Siege auf dem Konto. Du hast gesagt, du willst Adelboden noch gewinnen und die Olympischen Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 sind auch noch ein großes Ziel. So, das sind so die sportlichen Ziele. Hast du noch irgendwie andere Ziele für dich, persönliche Ziele, die du jetzt noch mittelfristig, langfristig erreichen möchtest als Sportler? Herzlich willkommen auf meiner Couch.
Ja,
das ist, auf der Therapie-Couch. Ja,
ja, das Bewerbungsgespräch. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Mhm. Ja, das sind die angenehmen Fragen. Nein, was habe ich für Ziele? Also Adelboden einfach, weil es mein Lieblingsrennen ist. Gar nicht, weil es jetzt das spektakulärste Rennen ist. Das ist zweifelsohne Kitzbühel oder Schladming. Aber Adelboden ist einfach, oder wenn mich Leute, anders gesagt, wenn mich Leute fragen, ja, wo sollen sie zuschauen kommen, dann sage ich schon immer Adelboden, weil es ein so geiles Rennen ist, von der Stimmung und von den ganzen Drumherum. Und man muss auch sagen, dass der Pokal, die Trophäe in Adelboden mit den Glocken, die man da bekommt, ist schon auch das Beste fast. Also Gams ist natürlich eine Ikone. Aber die Glocken in Adelboden, da hätte ich einfach gerne auch noch die größte Glocke daheim und von daher Adelboden. und die Spiele ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, boah, ich muss unbedingt oder ich will unbedingt Gold holen in Italien, in Mailand bei den Olympischen Spielen, sondern eher, ich habe jetzt 2 miterlebt, beide in Asien. Und ich muss einfach sagen, dass es nicht die Olympischen Spiele waren, die ich mir als kleines Kind vorgestellt habe, von dem man geträumt hat. Und ich hoffe, dass es in Mailand die Spiele sind, von denen ich immer geträumt habe. Und von daher will ich das unbedingt noch miterleben. Und ja, kurzfristige
Ziele. Du arbeitest kurzfristige so die Fragen ab,
ja, ja.
Ich merke
das
schon.
Ja. Und im Hinterstübchen rattert es die ganze Zeit, wo meine Ziele sind. Ich glaube, dass es, also ich bin zum Beispiel einer, der Sport ist natürlich jetzt gerade sehr, oder nimmt sehr viel Platz in meinem Leben ein. Ist schon vielleicht ein Ticken weniger geworden durch die Geburt meiner Tochter. Aber für mich ist der Sport jetzt auch nicht das Leben, es ist nicht alles. Und ich bin schon auch jemand, der sich auf danach auch freut, weil es einfach ein komplett neuer Lebensabschnitt ist. Und so mein Ziel wäre es, wenn ich mal die Ski an den Nagel hänge, dass ich für danach was habe, was mich auch einfach erfüllt und wo ich auch einfach ja, wieder aufgehen kann, so wie im Sport jetzt. wo ich meine Ziele habe, wo ich in der Früh aufstehe und mich auf den Tag freue. Und ich könnte jetzt nichts Konkretes sagen, wo ich sage, hey, das wird gemacht danach, sondern ja, da bin ich hellhörig, schaue, es ist natürlich was sehr Positives, wenn man auch erfolgreich als Sportler ist. Man wird in der Gesellschaft schon, sage ich mal, hat man schon ein gutes Ansehen. Und da sind natürlich auch viele Türen, die einem da geöffnet werden. Und spannend. Und ich schaue dann auch immer, was sich ergibt, weil planen kann man sowieso ganz selten was im Leben.
Weil du ja gerade von diesem Bewerbungsgespräch gesprochen hast, wo sie sich in 10 Jahren, ich habe ja vor kurzem mit Thomas Dresen gesprochen. Und dann haben wir auch so ein kleines Job-Profiling gemacht. Und dann habe ich ihm auch so ein paar Jobbeschreibungen vorgelesen, wo wir ihn sehr gut drin sehen könnten. Dann hat er so Traumschiff-Kapitän. Da könnte er sich vorstellen. Du auch? Oder mehr so Showmaster?
Oh nee, ich glaube, nee. was mir schon immer Spaß macht, ist mit Leuten auch zusammenzuarbeiten, wirklich anderen auch weiterzuhelfen, ist schon, finde ich, auch immer was sehr Erfüllendes. Ich merke es jetzt auch selber mit meiner Tochter, dass Kinder ist was mich auch wahnsinnig erfüllt. Das ist was so Schönes, so, wie soll ich sagen, so was Reines, Ursprüngliches, und macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, sagen wir es mal so.
Mit Kindern zu arbeiten, auf jeden Fall. Oder du wirst halt eben einfach der weltbeste Kindertrainer, den man sich vorstellen und vor allem wünschen kann als Nachwuchssportler. Gucken wir noch mal ganz kurz zurück auf deine Ziele, Adelboden, dass du die größte Glocke gewinnen möchtest. Wir haben jemanden gefragt, der dich auch schon sehr, sehr lange begleitet. Jetzt nicht auf der Piste, sondern am Mikrofon. Und der hat auch noch eine Frage an dich, weil er sich nämlich die Frage gestellt hat, wohin eigentlich mit diesen ganzen Trophäen? Vielleicht erkennst du ihn ja.
Hallo Linus. Was mich umtreibt, ist die Frage, ob du endlich einen Schreiner gefunden hast, der dir einen schönen Schrank gezimmert hat, in dem endlich die goldene Gams aus Kitzbühel Platz hat. Denn wie du ja erzählt hast, waren deine Truhen daheim alle zu klein. Und was natürlich auch wichtig ist, ist der Schrank gleich so groß geworden, dass da eventuell auch noch ein paar Kuhglocken aus der Schweiz hineinpassen würden im nächsten Winter. Das treibt die Menschen um und mich natürlich auch.
So, wer war's?
Ui, das ist gar nicht so leicht über, also wirklich nur Audio, ist es, hui.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich ihn auch nicht erkannt, weil normalerweise ist er ein bisschen hitziger am Mikrofon.
Der Schmelze.
Der Bernd, ja.
Ja, der Schmelze. Ich dachte es mir auch, genau dasselbe war gerade auch bei mir. Ich dachte mir so, die Stimme kommt mir bekannt vor, aber der Bernd, der ist normal immer viel mehr, ja, wie du sagst, viel hitziger.
Genau, emotionaler. Vielleicht ist er gerade erst aufgestanden, hatte noch keinen Kaffee, man weiß es nicht. So, wie sieht's aus? Möchtest du diese Frage beantworten oder soll das privat bleiben?
Jetzt muss ich wirklich zugeben, ich habe mich so auf die Stimme konzentriert, dass ich überhaupt nicht auf die Frage geachtet habe, ob ich einen Schreiner gefunden habe, richtig?
Genau, für einen Schrank, der deine Trophäen beherbergt.
Ja, ich habe in der Küche so einen schönen alten Bauernschrank stehen und da oben wird es langsam schon eng. Jedes Mal, wenn ich heimkomme, stelle ich einfach, und ich glücklicherweise wieder irgendwo auf dem Podest gelandet bin, stelle ich einfach wieder den Pokal da oben drauf. Aber langsam wird es schon echt Rahmenplatz und wie schon gesagt, die Gams passt nicht drauf. Aber ich glaube, dass die Gams auch einen Sonderplatz finden wird. Da überlege ich mir noch was. Und ansonsten die Kuhglocken, die haben natürlich auch, ja, wie eine Kuhglocke, den Riemen, der eigentlich um den Hals der Kuh kommt. Und da habe ich mir schon mal überlegt, eine schöne Holzstange einfach an die Wand hin, wo man die dann über den Riemen aufhängen kann. Spart auch Platz auf dem Schrank.
Ich wollte gerade sagen, Hauptsache außer Reichweite von Kinderhänden. Ne, auch die Gams. Nee,
die Gams auf jeden Fall, die Glocken, die sind natürlich schon sehr faszinierend und vor allem laut. Ja.
Ist da das Interesse groß? Also wenn du die Preise mit nach Hause nimmst, ist dann das Interesse größer für den Preis als jetzt für dich bei deiner Tochter?
Nee, überhaupt nicht. Also Es gibt ein, oder nach dem Rennen war es ganz lustig, sind wir runter in den Rasmushof, der direkt unterhalb vom Ziel ist, in Kitzbühel, wo wir auch unser Team-Hospitality drin haben. Und da hatte ich noch meinen Rucksack drin und bis ich fertig war und so weiter, war alles leer eigentlich. Und dann sind wir in die Team-Hospitality unten rein und habe dann die Gamster so auf den Boden gestellt und dann ist die Kleine dahergekommen und hat sich daneben hingestellt und da gibt es ein cooles Bild, weil die genau gleich groß waren zu dem Zeitpunkt. und die fand sie schon sehr interessant, hat sie auch ganz genau angeschaut, aber ansonsten juckt ihr das nicht wirklich, nee, was auch gut ist.
Aber ich finde das lustig, wenn man anhand der Preise sieht, wie groß die Kinder werden, ne? Und wie schnell das eigentlich geht.
Ja, vor allem, ich stelle mir vor, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren oder auch später, ja, hast du dieses Bild, wo du als Einjährige neben der Gans stehst, die es auch zu dem Zeitpunkt hoffentlich noch geben wird. Und ja, ist total schön.
Ja, das kann ihr auf jeden Fall niemand nehmen. Nee. Das kann man festhalten. Nee. So, aber weil wir gerade schon bei Dienstleistung waren bezüglich eines Schrankbaus, sind wir jetzt bei der nächsten Dienstleistung, weil Bernd Schmelzer hat nämlich noch eine Frage an dich.
Ja, Linus, und ganz wichtig ist noch zu klären, könntest du mir vielleicht einen Tipp geben? Ich bin auf der Suche nach jemandem, der günstig ein Telefon, ein Handy repariert. Denn dein ehemaliger Kollege Felix Neureuther hat ja im Zuge seiner extremen Begeisterung in Kitzbühel im zweiten Durchgang, als du kurz vor dem Ziel warst, mein Handy runtergeschmissen. Dadurch ist das Display kaputt gegangen und nun bin ich auf der Suche nach einer günstigen Reparaturmöglichkeit. Du weißt ja, sparen ist unser oberstes Gebot. Also das wäre schön, wenn du mir da einen kleinen Tipp geben könntest, wo repariere ich ein Handy-Display, das Felix Neureuther kaputt gemacht hat. Günstig. Danke.
Heute eine Folge mit Linus Strasser, der einfach alles weiß. Wo man Handy-Displays repariert.
Okay, Handy, also in dem Fall glaube ich, bin ich, also wenn ich behaupte, bin ich der falsche Ansprechpartner, dann muss er dann eher Felix fragen. Also würde ich zumindest so machen, wenn jemand mein Handy runterschmeißt, würde ich schon denjenigen fragen. Aber
ich wollte gerade sagen, es gibt doch jetzt erstmal versicherungstechnische Sachen zu klären.
Würde ich auch sagen, ja. Oder einfach das vom Felix nehmen.
Genau, Felix, du hast jetzt meins runtergeschmissen, gib mir mal deins. Dankeschön.
Oder einfach den Tipp, den ich ja auch selber mitkriege, seitdem ich Vater bin, oder was ich selber merke, und ich kann es als Tipp weitergeben, handyfreie Zeit oder auch das Handy einfach weglegen ist wahnsinnig schön. Entschleunigt und kann ich auch nur empfehlen. Also ich würde mir einfach ein altes holen, weißt du, richtig mit Tasten noch. Und
dieses ja. Nokia 3210.
Ich sowas zum Beispiel. Ist ja unkaputtbar. Ja. Kann der Felix noch so oft runterschmeißen, geht nicht mehr kaputt. Und dir tut's auch gut.
Und man braucht es 5 Jahre nicht laden, ne? Es funktioniert dann trotzdem noch. Nicht so wie heute.
Genau.
Ja. Genau. Einmal geladen für immer, immer geladen quasi. Man sucht ja immer so ein bisschen, das ist ja wahrscheinlich auch die typische Frage, die du ja auch bekommen hast, zu der besten Saison deiner Karriere. So, was ist das Geheimrezept? Und ich habe mal Hansi Lochner gefragt, der ja auch bei uns hier im Podcast war, der ja bis zu seinem schweren Sturz in Altenberg auch die Saison seines Lebens gefahren ist. Der konnte ja Francesco Friedrich häufiger mal in die Schranken weisen. Und ich habe ihn gefragt, was er vor dieser Saison anders gemacht hat als sonst. Und da hat er gesagt, er hat zu Ende studiert und geht jetzt arbeiten. Hast du auch so ein Geheimrezept? Oder ist vielleicht auch deine Tochter dein Geheimrezept?
Ich sehe es überhaupt nicht so, dass es eine Situation, ein Moment ist oder irgendetwas, was ich jetzt geändert habe, sondern das ist am Schluss ein Prozess, der über Jahre geht. Und das ist ja auch immer dann, wenn natürlich die Leute, die sich die Rennen anschauen, live oder vor dem Fernseher, und das Ergebnis dann sehen, die sagen, wow, wahnsinnig und toll, was ja auch stimmt, aber ich oder mein Team, also Trainer, Betreuer und so weiter, die natürlich diesen ganzen Prozess mitgemacht haben, die schauen natürlich dann auch wieder anders auf sowas und ist am Schluss dann auch nur, ich sag mal so, die Kirsche obendrauf, weil ja, der Prozess davor und den Weg, den man davor gegangen ist und die Fortschritte, die man macht, die man sieht und so weiter, ist natürlich das, was einen wirklich zufriedenstellt. Und wie schon gesagt, das Ergebnis, der Wettkampf an sich ist dann wirklich nur mehr die Momentaufnahme, die dann das auch wirklich bestätigt. Und von daher würde ich sagen, es ist es ist der Prozess gewesen und der Vertrauen auch da rein, dass es früher oder später so kommt.
Und auch diese Flexibilität entwickelt. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass Schwimmer ja eigentlich immer dieselben Gegebenheiten haben, außer das Wasser wird auf einmal minus 10 Grad kalt, was nicht der Fall sein wird bei irgendwelchen WMs oder Olympischen Spiele. Aber jetzt ist Hansi Lochner ja Bobsportler. Es gibt ja die Kunsteisbahn, bis auf die Natureisbahn in St. Moritz sind die ja auch relativ gleich. Wie viel hat denn Bobsport zum Beispiel mit dem Skisport zu tun, explizit mit deiner Disziplin, also dem Slalom? Wo findest du Vergleiche oder wo liegen dann auch die Unterschiede für euch als Sportler?
Also ich glaube, du, weil ich jetzt vorhin so salopp das Schwimmen auch hergenommen habe, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich bin überhaupt nicht im Schwimmen drin, aber ich glaube, so Wassertemperatur, Härtegrad vom Wasser und so ist auch, das merken die auch richtig. Von daher hat jede Sportart irgendwo seine Komplexität. Ich bin einmal Bob gefahren. Ich war ja am Internat in Berchtesgaden oben und hatte einen Zimmerkollegen, der auch Bobsportler war. Und dem ist sein Anschieber mal abgesprungen, kurz vorm Training. Und dann stand er auf einmal bei mir im Zimmer drin und hat gefragt, Tulinos, hast du Bock, heute Abend beim Training mitzumachen als Anschieber? Ich dachte, ja, geile Möglichkeit, mache ich natürlich. Ja, hingekommen, Helm an und mega motiviert gewesen. Was ging, diesen Bob da rausgeschoben, reingesprungen und mich dann so richtig hinten reingekeilt. Und ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und ich habe natürlich dann nach unten geschaut, den Helm zwischen meinen Knien drin, also zwischen den Beinen so drin. Und ich kannte die Strecke nicht und du weißt nicht, was kommt. Und ich muss sagen, das war krass. Das war ein richtig, eine krasse Erfahrung. Und ich bin unten angekommen. Und ich habe dann auch zu meinem Spezel gesagt, du, wie oft fahren wir dann noch? Also ja, mal schauen, 3-4 Mal, je nachdem, wie es sich ausgeht. Habe ich gesagt, aber es geht nicht. Also ich kann da nicht nochmal. Dann hat er mich halt gefragt, ja, hast du nach vorn geschaut, hast du mir ein bisschen rausgeschaut? Ich so, nee, natürlich nicht. Er so, ja, du, ist alles nur Training, kannst natürlich rausschauen. Und nachdem ich dann beim zweiten Mal so ein bisschen nach vorne geschaut habe, jedes Mal und wusste, okay, jetzt kommt wieder eine Kurve, konnte ich mich darauf einstellen, dann ging es besser. Aber trotzdem, wirklich, da kommen Kräfte zusammen und dir schlägt es ja die ganze Zeit den Helm von links nach rechts in diesen Bob hin und her und man touchiert auch immer wieder die Bande, was auf Fernsehaufnahmen nimmt man das gar nicht wirklich wahr, aber wenn du in den Bob drin sitzt, jedes Mal, wenn du die Bande touchierst, da gibt es einen Schlag in den Bob und so weiter, es ist brutal.
Aber würdest du, also das ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon so 10, 12 Jahre, würdest du nochmal in den Bob steigen, wenn nochmal dein Spezel ankommen würde und sagen würde, hey, wir trinken ja, nicht Bier zusammen, sondern wir fahren jetzt Bob?
Würde ich sofort wieder machen, auf jeden Fall. Ja, allein ob ich die Erfahrung noch richtig im Kopf habe, würde mich noch interessieren.
Aber eigentlich wäre das doch mal ganz cool, irgendwie mit so einem 8-fachen Weltmeister runterzurodeln, oder? Um Bob zu fahren.
Würde ich sofort machen, ja.
Also ist das jetzt quasi eine Ansage an Francesco Friedrich? Es gibt ja so Drive-by-Bobs, kennst du das?
Kenne ich.
Ja, wir versuchen das mal irgendwie zu organisieren, dass mit Francesco Friedrich oder Hansi Lochner hinten drin sitzen darfst. Ist das ein Deal?
Ja, sofort. Klar.
Dürfen wir dabei sein?
Ja, klar.
Ja, wunderbar. Wir haben das jetzt auf Band, ne? Das ist dir klar.
Alles klar. Und das Ziel ist natürlich Streckenrekord.
Genau. Ja, das ist dann aber auch...
Egal auf welcher.
Genau. Ja, okay. Dann ist das jetzt eine Ansage an Francesco Friedrich oder Hansi Lochner. Wer Bock hat, Streckenrekord mit Lino Strasser. Und er verspricht auch nicht rauszugucken.
Ja, aber ich glaube, mit Streckenrekord, da muss ich mich aber vorher schon reinsetzen. Und dann brauchen wir die Anschieber, die einfach nur anschieben und dann, ja...
Ich finde das ja immer total faszinierend. Also es gibt ja ab und zu mal so Memes, ne, oder so Outtake-Videos, wo es wirklich halt eben einfach Anschieber gibt, die am Bob vorbeispringen. Und das tut mir dann immer so leid und vor allem so weh. Aber ja, als Otto-Normalverbraucher würde man das, glaube ich, niemals schaffen, oder? Erstens die Geschwindigkeiten, diese Sprintgeschwindigkeiten, die ja aufbauen, trotz diesem unfassbar schweren Schlitten. Ich finde das total faszinierend, was sie da auf die Beine stellen jedes Mal.
Ja, also habe ich auch schon gesehen, die Videos. Ich stelle mir auch die Situation extrem blöd vor. Wenn du dann am Schluss stehst du oben am Start noch, der Bob fährt schon runter und du musst wieder zurückgehen. Das ist ungünstig.
Aber ist das eigentlich so ein bisschen wie Einfädeln beim Slalom, oder?
Das ja, ich würde so sagen, es ist wie Einfädeln beim Slalom am ersten oder zweiten Tor, so wie ich letztes Jahr zum Beispiel in Schladming. Da bist du auch, da fährst ins zweite Tor rein, fädelst ein und dann stehst du da und denkst, es ist jetzt nicht wirklich passiert. Ja. Drehst dich um und schaust zum Start rauf und der Start ist einfach 15 Meter weg von dir. Und dann hast du so diesen kurzen Moment, wo du dir überlegst, soll ich jetzt meine Ski einfach abschnallen und zu Fuß wieder raufgehen oder was mache ich denn jetzt? Also du kommst dir echt extrem dämlich vor.
Ja, vor allem alle stehen ja dann auch so daneben, ne, und wissen auch nicht, was sie machen sollen.
Ja.
Ja, weil das Rennen ist ja noch gar nicht so richtig losgegangen.
Genau, aber gehört auch dazu. Muss man auch mal gemacht haben.
Auf jeden Fall. Einer, der das ja auch gemacht hat, Bernd Schmelzer hat es eben kurz angesprochen, Felix Neureuther, der hat mal gesagt, Slalomfahren ist gerade für den Kopf eine brutal anstrengende Angelegenheit. Und damit meint er ja auch so Sachen wie, oder so Situationen wie Einfädeln, Ausfälle, die man irgendwie verarbeiten muss. Gerade auch, wenn man kurz davor ist, irgendwie Titel oder Medaillen zu holen im zweiten Lauf. Hast du dich in den letzten Jahren vielleicht auch mal so ein bisschen dafür verflucht, dass du dich als Techniker spezialisiert hast?
Nee, du weißt ja, wie es ist. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Also wenn, ich hatte ganz, ganz lustig mit dem Beppi Ferstl, hatte ich mal so die Unterhaltung, wo ich dann auch zu ihm gesagt habe, boah, ich beneide euch teilweise wirklich so um einen Durchgang. Und er, seine Antwort war sofort, ja, und er beneidet uns um die zwei Durchgänge. Weil wenn du den ersten versaust, dann hast du wenigstens noch einen zweiten. Ja, also es kommt darauf an, wenn in jetzt halt zum Beispiel in Palisades, wo ich geführt habe nach dem ersten und dann im zweiten Durchgang auf den dritten zurückgefallen bin, da hätte ich mir natürlich schon auch gewünscht, dass ich Speedfahrer wäre. Aber ja, wie schon gesagt, ich glaube, das kommt immer auf die Situation drauf an, in der du gerade steckst.
Man will immer das, was man nicht gerade hat, ne? So ist das, wie du schon gesagt hast. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Aber dass du dich ja mit Geschwindigkeiten auskennst, das weiß ich. Das hast du mal erzählt, dass du auch mal Vorläufer gemacht hast in Kitzbühel, ne?
Kitzbühel habe ich nie Vorläufer gemacht. Ich bin ja, also in früherer Zeit, wo die Superkombination, wo es die noch gab, habe ich mich so ein bisschen, ja, oder wollte ich für, was war das? Nicht Pyeongchang, sondern wo waren die Spiele 2018 in Korea?
Doch, Pyeongchang.
Ah, Pyeongchang. Ja, doch, genau, Pyeongchang, ja, genau. Ja klar. In Pyeongchang wollte ich dann, oder bin ich ja die Superkombination mitgefahren. Das heißt, der Bewerb aus Abfahrt und Slalom, werden die Zeiten zusammengezählt. Und dazu musste ich natürlich auch in der Vorbereitung Speed trainieren, also Abfahrt vor allem. Und habe dann auch die Vorbereitung teilweise mit dem Speed-Team mitgemacht und bin dann in Pyeongchang auch die Abfahrt gefahren. Und ist natürlich, wenn du das nicht gewohnt bist und das nicht tagtäglich machst, ist es schon krass. Das würde ich zum Beispiel so ein bisschen vergleichen mit dem Bobsport. Also ich weiß noch, ich hatte den Gedanken oben am Start, dass es, wie soll ich sagen, du schiebst raus und es gibt kein Zurückziehen. Du kannst nicht wirklich, natürlich kannst du das Tempo ein bisschen rausnehmen, aber wenn du weißt, du musst eh alles geben, weil du eh etwas unterlegen bist gegenüber den Speedfahrern natürlich, die da viel mehr Erfahrung haben, du darfst nie zurückziehen. Und das kam mir so ein bisschen vor wie einer Bobbahn, oder? Wenn du oben rausschiebst mit dem Bob und dich reinsetzt, könntest rein theoretisch auch die Bremse ziehen, mal mittendrin, aber solltest du nicht machen.
Ich wollte gerade sagen, eher ungünstig für einen Schreckenrekord.
Genau. Und hast du dann im Slalom. Im Slalom ist es natürlich was ganz was anderes. Da ist das Tempo natürlich nie so hoch und du kannst auch hier und da Passagen einfach viel besser dosieren. Und das hast du halt im Speed, also so war mein Eindruck oder mein Gefühl zumindest, das gab es da nicht. Und da war ein bisschen die Parallele.
Also dieses Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip, dieses Respekt haben, aber keine Angst. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall. Und auch dann die Abfahrt damals in Pyeongchang war eben wahnsinnig viel Übergänge, viel Sprünge drin. Und du musst zwangsläufig einfach drüber. Also du kannst nicht vorher einmal im Flug gehen oder einmal abbremsen und dann mal schauen, sondern du musst da jedes Mal voll drüber. Da gab es Bremsen, gibt es da nicht. Und das war so ein bisschen der Gedanke in meinem Kopf, der gar nicht so einfach auch war.
Apropos dein Kopf, du hast mal ganz klar Stellung bezogen gesagt, du brauchst keinen Mentaltrainer. Der kann zwar Anreize geben, aber schaffen muss man es ja dann doch irgendwie alleine. Würdest du dich selber auch als jemand beschreiben, der so selbstständig aus seiner Komfortzone rausgeht, um sich dann auch dadurch irgendwie weiterzuentwickeln? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ist natürlich immer wichtig. Auch jetzt gar nicht nur auf mich als Leistungssportler bezogen, sondern es ist ja für jeden wichtig, aus der Komfortzone rauszukommen. Und Mentaltrainer, wie ich gesagt habe, der kann dir sehr, sehr guten Input geben und auch Anreize geben, aber am Schluss ist, finde ich, immer das Allerwichtigste, so gut es geht, sich selber zu reflektieren, und dann kommt man auch zwangsläufig auf die richtigen Schlüsse, auf die richtigen Gedanken. Und also sprich, es ist ganz wichtig, sich mit sich selber zu befassen, weil am Schluss stehst du am Start, steckst du in dir selber drin und bist du im Endeffekt dann auch der beste Mentaltrainer für dich selber.
Also ich glaube, die Überschrift sollte immer lauten, ne? Jeder soll das für sich machen, was ihm irgendwie am meisten gut tut. Aber ich glaube, ich verstehe das Prinzip, dass du halt eben sagst, natürlich, wenn du Leistung erbringen willst, wenn du Emotionen spüren willst, wenn du wissen willst, was du verbessern musst oder anders machen musst für dich, dann solltest du dich ja auch selber am besten kennen. Und ich glaube, sich selbst zu reflektieren, da haben viele erstmal so ein bisschen Angst davor, weil das ja auch in erster Linie, glaube ich, auch ein bisschen wehtut, oder?
Auf jeden Fall. Und man kann sich sehr gut selber reflektieren, bin ich der Meinung, aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Du hast natürlich irgendwo immer so ein bisschen einen Schutzmechanismus drin, den hat jeder. Und da brauchst du dann schon auch außenstehende Personen, die dir dann vielleicht auch mal die Wahrheit sagen in bestimmten Bereichen, die dann natürlich auch erstmal unangenehm sind, wehtun, aber das ist meistens auch dann das Zeichen dafür, dass dann Punkt getroffen worden ist. Und und das ist wieder das, was ich sage. Dann erstmal verweigert man dann vielleicht auch oder lehnt es ab oder sträubt sich da dagegen. Und dann, wenn man aber wirklich mal drüber nachdenkt und so die Punkte ein bisschen zusammenfügt, dann kommt man oft drauf, dass da eine Wahrheit dahinter steckt. Und das bringt einem am Schluss auch nur weiter.
Kommt auch immer drauf an, wer es einem sagt, ne? Also wenn dir jemand die Wahrheit sagt, der dich wirklich sehr, sehr lange auch kennt, dann hört man da, glaube ich, auch eher drauf, als wenn irgendjemand, der so vor einer Stunde dich kennengelernt hat, irgendwie bei einem Bier und sagt, hier, mach natürlich das mal irgendwie anders, da hört man natürlich drauf. Aber was man natürlich auch total gerne hört, sind Komplimente. Wolfi Maier zum Beispiel hat gesagt, mit dir hat er den weltbesten Slalomfahrer in seinen Reihen beim DSV. Das ist ein tolles Kompliment, aber das Fass muss ich jetzt mal kurz aufmachen. Mit Blick auf die Ergebnisse deiner Kollegen, wo würdest du sagen, wo steht Skialpin Deutschland gerade?
Ist sicher im Moment nicht einfach. Also allerhöchsten Respekt von Lena Dürr, die, würde ich schon fast sagen, einen ähnlichen Weg zurückgelegt hat wie ich und mit der ich mich auch öfters mal unterhalte und sehr gerne unterhalte, weil es wahnsinnig interessant ist, so ihre Punkte, ihre Meinung zu hören oder wie sie sich sieht, ihren Weg sieht und wie sie auch den Sport mittlerweile sieht. Und da schließen wir, glaube ich, schon sehr viel Parallelen zueinander. Und ansonsten, ein Alexander Schmid, der natürlich aus einer Verletzung zurückkommt, die Speedfahrer, wo der Thomas, muss man schon sagen, körperbedingt leider aufhören musste. Ein Peppi Ferstl, der bei dem einfach die Zeit im Leistungssport auch abgelaufen ist. Ist ja auch schön, wenn man das für sich selber dann so erkennt. Es ist keine einfache Zeit im Moment für den deutschen Skisport. Aber ich, umso besser, muss man auch wirklich sagen, sind natürlich jetzt oder war meine Saison dort und auch die von Alena, die da schon so ein bisschen, ich sag mal, das Ruder rumgerissen haben.
Stimmt, auch lange Zeit in der Kritik gestanden. Ne? Wann platzt endlich dieser berühmte Knoten? Viel Kritik von außen, das muss man ja sagen, auch viel Kritik von den Medien. Nervt das eigentlich, weil wir ja gerade auch darüber gesprochen haben, dass das Slalomfahren eine äußerst brutale Angelegenheit auch für den Kopf ist, weil letztendlich man möchte sich ja auch irgendwie auf seinen Sport konzentrieren und dann kommen da wieder irgendwelche Leute von außen, die einem irgendwie einreden, man kann das nicht, man schafft es nicht. Nervt das irgendwie auch? Also hast du da ein Geheimrezept, das dann irgendwie auszublenden und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf mich?
Runtergebrochen ist es doch immer so, dass, und jetzt auch wieder nicht nur bei uns Leistungssportler, die jetzt ja irgendwie Person des öffentlichen Lebens sind, sondern generell, es gibt immer Leute, die sagen, du bist super und toll, und es gibt immer Leute, die sagen, du bist ein Depp. Das ist nun mal so, mit dem muss man sich abfinden. Wo ich immer so ein bisschen ein Problem habe und wo ich teilweise auch mal gereizt reagiere, ist, wenn es einfach respektlos wird. Weil bei aller Kritik, die auch angebracht ist, weil Kritik kann ja auch oftmals ja auch mal was Positives sein oder das Richtige sein, gar keine Frage, soll es aber trotzdem immer respektvoll sein, und das verstehen manche nicht ganz.
Das ist leider so, das muss man so sagen. Wenn wir jetzt respektvoll auf die Daten und Fakten einfach mal gucken, ist es bei euch so, dass ihr manchmal so auf die anderen Länder blickt, wie zum Beispiel die Schweiz, Norwegen oder die USA, die anscheinend Talente zuhauf produzieren können, unter anderem ja auch mit Marco Odermatt, einer, der wirklich die Saison auch unglaublich dominiert hat. Also fragt man oder stellt man sich da manchmal so die Frage, so was machen die anders? Jetzt nicht vielleicht besser, aber irgendwie anders?
Ich glaube, das wird unsere Zeit überschreiten, aber können wir gerne mal kurz...
Uhr, ne? Ich sehe es schon.
Nee, aber das können wir gerne mal anschneiden, aber das wäre eigentlich ein Thema für eine komplette Folge, würde ich fast behaupten. Ich stelle mir natürlich die Frage auch öfters. Ganz beeindruckend finde ich da Norwegen. Die einen Bruchteil unserer Einwohner haben, die haben weniger Einwohner als Bayern und bringen trotzdem wirklich Nachwuchsfahrer und Talente wie am Fließband daher. Das ist unglaublich. Also da ist selbst die Schweiz, natürlich haben die jetzt diesen absoluten Überflieger mit Odermatt, aber da ist selbst die Schweiz, kann dagegen nicht anstinken. Und stelle ich mir natürlich öfters die Frage, oder diskutieren wir auch öfters, woran das liegt. Und ich bin einfach auch der Meinung, dass das auch etwas mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Was für einen Stellenwert hat Sport, ganz allgemein der Sport, nicht nur Leistungssport, sondern der Sport in unserer Gesellschaft. Wie sehr fördern wir das? Angefangen in den Schulen und weiter dann in Freiwilligenämtern und also ehrenamtlich, also Trainer im Nachwuchs, die Skiclubs. Und bei uns ist halt leider Gottes einfach so, bestes Beispiel ist jetzt der Jänner in Berchtesgaden, wo jetzt der Skibetrieb eingestellt wird. Und wo ich mir denke, das darf es einfach nicht geben. Also es kann nicht sein, dass in so einem Wintersportort wie Berchtesgaden, mitten in den Alpen, dass da einfach das Skigebiet zugemacht wird. Und dann brauchen wir uns am Schluss auch nicht wundern, dass halt dann der Nachwuchs einfach wegfällt.
Ja, und das sind gute abschließende Worte, weil wenn man Olympiasieger und Weltmeister haben will, dann muss man halt eben auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und auch die optimale Förderung den Sportlerinnen und Sportlern mit an die Hand geben, weil ansonsten wird es halt eben nichts mit den Olympiasiegern und Weltmeistern. Und was ich noch dazu sagen muss, eine zweite Folge muss es ja auf jeden Fall geben, weil wir wollen natürlich mit dabei sein beim Streckenrekord mit Francesco Friedrich oder Hansi Lochner. Und dann natürlich noch das Thema, das werden wir dann auch ausgiebig mit dir diskutieren. Jetzt sage ich aber erst einmal vielen Dank, Lino Strasser. Danke, dass du mitgemacht hast.
Ich sag danke. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wünschen dir weiterhin alles Gute für die Zukunft und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Und wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge, mit einem neuen Wintersport-Star und natürlich euren Fragen. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben eine Umfrage für euch vorbereitet. Die findet ihr in unseren Shownotes. Lasst uns eure Wünsche und Ideen da. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Also schreibt uns, abonniert uns und bleibt definitiv mit uns in der Slalomspur. Ich sag jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao, servus.